Ganz herzlich willkommen zu unserem zweiten Abend von unserer Serie «Mehr Leben». Bist du schon einmal ganz unerwartet Menschen begegnet, die du gerne hast, die dir etwas bedeuten? So im Moment, wo du total nicht erwartest. So ein Moment kann unglaublich viel auslösen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Viele positive Gefühle kommen auf. Erinnerungen. Und genau so eine Begegnung wünsche ich dir heute Abend mit dem lebendigen Schöpfer Gott. So eine Begegnung, wo etwas Gutes auslöst bei dir. Etwas, wo Freude auslöst. Heute Abend geht es um das spannende Thema, um die Frage, wie viel Wahrheit ist an der Person von Jesus Christus. Sind die Geschichten, die wir in diesem Buch lesen, sind die wirklich wahr? Die Behauptungen, die Jesus aufgestellt hat, dass er Gottes Sohn ist. Die Geschichten, wo er Menschen einfach geheilt hat. Aussätzige, Gelähmte, Blinde, Taube. Menschen, die befreit wurden von Dämonen. Sind das einfach irgendwie Geschichten, die über Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende weiterverzählt worden sind? Wie viel Wahrheit ist wirklich an der Person von Jesus Christus? Ist er vertrauenswürdig? Ist er wirklich Gott? Vorneweg, ich werde dir Gott nicht beweisen können. Aber ich kann dir ein paar gute Argumente liefern heute Abend, warum es durchaus Sinn macht, an ihn zu glauben. Warum es Sinn macht, anzunehmen und davon auszugehen, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn war. Ziemlich sicher haben wir eine unglaubliche Bandbreite von Leuten. Die einen, die sagen, ja klar, Jesus ist ganz Gott. Und das, was in der Bibel steht über Jesus, das stimmt, das ist Wahrheit. Und auf die andere Seite hat es vielleicht aber auch Menschen da, die den ganzen Glauben kritisch gegenüberstehen. Die vielleicht sagen, ja, aber bist du jetzt im Ernst? Glaubst du an die Geschichten, die vor irgendwie über 2000 Jahren passiert sind? Ist das nicht irgendwie so ein leichtgläubiges Volk gewesen, das an jedes kleinste Wunder geglaubt hat, das man herumverzählt hat? Ganz egal, welchen Standpunkt das du hast, ich möchte dich heute Abend herausfordern, bereit sein, deinen Standpunkt zu verlassen. Wenn ich mit Menschen über den Glauben diskutiere oder über Jesus diskutiere, dann habe ich die Erwartung als Gegenüber, dass er oder sie bereit ist, ihren Standpunkt zu verlassen. Und genau das Gleiche biete ich auch an, mit meinem Standpunkt. Ich sage, ja, ich bin bereit, mein ganzes Glauben aufzugeben, falls es einen besseren Standpunkt gibt. Und ich bin bereit, meinen Standpunkt immer wieder kritisch hinter zu fragen. Ich glaube, du kannst deinen Zweifeln nur wirklich und ehrlich begegnen, wenn du bereit bist, deine Zweifel anzuzweifeln. Deine skeptisch gegenübertreten. Und es braucht so eine gewisse Bereitschaft, deine bisherige Meinung vielleicht auch über Jesus in Frage zu stellen. Die Auferstehung von Jesus Christus ist ein Ereignis, wo ganz, ganz viele Menschen anzweifeln. Vielleicht bist du heute Abend auch da und sagst, okay, dass es Jesus Christus als historische Person gegeben hat, dass er gelebt hat als ein Mensch wie du und ich, das kann ich auch noch glauben. Du kannst vielleicht auch noch glauben, dass er am Kreuz gestorben ist, warum auch immer. Aber die Auferstehung, dass er einfach so von den Toten auferstanden sein soll, nein, das kann ich unmöglich glauben. Aber weisst, die Zweifel, die hat es schon vor über 2000 Jahren gegeben. Vor über 2000 Jahren, nämlich wo Jesus gestorben ist, hat man ihn in ein Grab hineingelegt. Und das waren ja ganz andere Gräber als in der heutigen Zeit. Man hat nicht ein Loch gebuddelt und hat die Menschen in einem Sarg runtergelegt, sondern man hat oft in einer Höhle in einer grossen Steinhöhle die Leichnam eingebunden, auf ein Bänkli gelegt und einen grossen Stein vorher gerollt. Und zwar so einen grossen, dass nicht einfach ein Mensch mit eigener Kraft hätte wegtragen oder wegdrüllen und den Leichnam stellen. Und Jesus hat mir genauso in ein Grab hineingelegt. Und am dritten Tag haben ein paar Frauen, die ganz eng mit Jesus unterwegs waren, die befreundet waren mit Jesus, hey, wollen dem Leichnam die letzte Ehre erweisen und ihn wollen einölen. Und sie kommen zu dem Grab her und das Grab war offen gewesen. Der Stein war einfach weggeruggelt gewesen und sie schauen in das Grab rein und es war kein Leichnam mehr drin gewesen. Und ich kann mir vorstellen, dass es da schon ein bisschen auf ein Ratter in den Köpfen dieser Frauen. Was ist da passiert? Ist der Leichnam gestohlen worden? Und als wäre das noch nicht genug gewesen, taucht plötzlich ein Engel auf. Und sagt zu ihnen, was suche ich dir? Den Auferstandenen bei den Toten. Und jetzt sind sie gar nicht rausgekommen. Und dann hat der Engel gesagt, hey, Jesus hat doch gesagt, er wird nach 3 Tagen auferstehen, er lebt. Und die Frauen haben ihr Zeug zusammengepackt und sind ganz schnell zu ihren Freunden gegangen, haben die Tür geklopft und haben ihnen aufgebracht, erzählt, was sie gerade erlebt haben. Und dann haben die Jünger gesagt, Lukas 24, Vers 12, und ihre Worte schienen ihnen wie Märchen und sie glaubten ihnen nicht. Fake News. Das ist unmöglich, was ihr uns gerade erzählt habt. Schau, wenn du denkst, dass die Menschen in dieser Zeit von Jesus einfach so wundergläubige, lichtgläubige Menschen waren, die jeder eigentlich geglaubt hat, dann täuschst du dir gewaltig. Die Menschen sind so kritisch gegenüber der Auferstehung von Jesus Christus gewesen, wie vielleicht du und ich. Vielleicht sogar noch kritischer. Für sie ist es total unwahrscheinlich gewesen, dass ein Mensch einfach von den Toten aufersteht. Und während 40 Tagen ist Jesus nachher über 500 Menschen begegnet und er hat ihnen seine Hände gezeigt, die Löcher, die drin sind. Und die Menschen haben ihn anlängen, haben handfeste Beweise bekommen, für dass er tot war und jetzt plötzlich wieder lebt. Weißt du, warum das die Frauen die Ersten waren, die den Auferstandenen Jesus gesehen haben? Damit sich die Botschaft möglichst schnell verbreitet. Aber wenn Jesus Christus und die Auferstehung und sein Leben und der Anspruch, den er selber an sich gehabt hat, wirklich wahr ist, können wir dann berichten von ein paar religiösen Menschen glauben, die behaupten, sie hätten ihn gesehen? Nur weil das ein paar erzählt haben, hat sich noch lange nicht, dass es passiert ist. Genau dieser Frage oder dieser Frage wollen wir heute Abend auf die Spur gehen. Aber bevor dass wir da so richtig eintauchen, müssen wir viel, viel weiter vorne anfangen. Nämlich bei dieser Frage, was ist eigentlich wahr und was ist unwahr? Wenn wir können beurteilen, ob die Geschichten von Jesus wahr oder unwahr sind, müssen wir zuerst mal ganz grundlegend diskutieren, was ist eigentlich Wahrheit und was ist eigentlich Unwahrheit? Wie würdest du Wahrheit definieren? Der Duden sagt, Wahrheit ist die Übereinstimmung von der Aussage mit der Wirklichkeit. Wahrheit ist die Übereinstimmung von der Aussage mit der Wirklichkeit. Ja, ist es denn wirklich wahr, dass der Geldschein 50 Euro wert hat? Wer sagt, ja, doch, das ist wahr? Hebt mal die Hand auf. Wer glaubt, dass es wahr ist, dass das Nötli 50 Euro wert hat? Okay, vielleicht etwa so die Hälfte. Bin ich doch ein bisschen erstaunt, dass nicht alle das für Wahrheit halten. Aber bist du sicher, dass es wirklich 50 Euro wert hat? Ja, nein. Du glaubst es. Und du glaubst es nur, weil es ganz viele andere Menschen auch glauben. Stell dir vor, du bist an der Kasse, gehst etwas einkaufen und plötzlich drückst du und kassierst die 50 Euro in die Hände und er sagt, hey, das hat einfach nur noch 45 wert. Dann hast du ein echtes Problem. Ist denn Wahrheit das, wenn ein Grossteil von Menschen glauben, dass es so ist? Ist das das, was Wahrheit ausdrückt? Was ist denn, wenn plötzlich 51% der Menschheit glauben, dass das Nötli nur noch 45 Euro wert hat? Dann haben wir ein echtes Problem. Also wir sehen, es ist gar nicht so ganz einfach, Wahrheit zu definieren. Und je länger dass wir darüber denken, merken wir, was ist eigentlich Wahrheit wirklich? Und in der Vorbereitung habe ich mir ja ganz viele Gedanken müssen machen über das Thema und ich habe gemerkt, es ist wirklich nicht ganz einfach, Wahrheit zu definieren. Und es hat ganz viel damit zu tun, dass wir misstrauisch geworden sind. Misstrauisch gegenüber ganz viel Informationen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich so durch Social Media durch, scrollen und klicke und verschiedene Videos anschaue, dann ist die erste Frage, die ich mir immer stelle, ist das echt oder ist das fake? Wir können nicht mehr einfach davon ausgehen, dass das, was wir sehen, was wir hören, die Nachrichten, die wir überkommen, dass das einfach Wahrheit ist. Und das hat uns zu sehr misstrauischen Menschen hergezüchtet. Wir sind misstrauisch geworden. Und es ist gar nicht nur schlecht. Es ist gar nicht nur schlecht, dass wir nicht alles einfach so glauben. Wenn wir klären wollen, was wahr oder unwahr ist, dann müssen wir noch ein bisschen weiter vorne anfangen. Und zwar bei der Frage, was ist denn eigentlich Recht und was ist Unrecht? Ich höre immer wieder den Satz, wo Menschen mir sagen, niemand darf seine Moral anderen aufzwingen, weil jeder hat das Recht, selber zu finden, was für ihn die Wahrheit ist. Kennst du das? So. Das, was für dich wahr ist, das, was für dich Recht ist, das muss für mich noch überhaupt nicht Recht oder wahr sein. Das ist übrigens meistens das, was Menschen sagen, die behaupten, dass es gar keinen Gott gibt. Wahrheit und Moral wird als etwas total Relatives gelehrt in unserer Gesellschaft. Und jeder Einzelne oder zumindest jeder Kulturkreis hat das Recht, seine eigene Wahrheit zu definieren. Wir sagen, Wahrheit ist immer eine Frage der Perspektive. Für den einen ist der Terrorist und für den anderen ist der Freiheitskämpfer. Wahrheit wird als etwas oft ganz Relatives angeschaut, genau gleich mit Recht oder Unrecht. Für den einen ist es vielleicht okay, konsequent 10 Stundenkilometer schnell zu fahren. Für den, der neben dir hockt, vielleicht überhaupt nicht. Für dich ist es vielleicht okay, so ein bisschen Halbwahrheiten zu erzählen, was für den anderen schon eine klare Lüge ist. Für mich ist es vielleicht okay, so Witze zu machen über Frauen, wie ich das vorher gemacht habe. Und vielleicht ist es für dich überhaupt nicht okay. Dann tut mir das leid, wenn ich dir zu nachtreten bin oder dich verletzt habe mit dem. Wahrheit und Moral wird als etwas total Individuelles und Relatives angeschaut. Das Problem ist nur, wenn wir das in der Konsequenz denken, merken wir können gar nicht leben so. Ein Zusammenleben funktioniert gar nicht, wenn es nicht etwas Übergeordnetes gibt, das das menschliche Zusammenleben regelt. Ich mache dir ein Beispiel. Wer von euch hält es für Unrecht oder für böse, dass Frauen diskriminiert werden? Wer hält das für Unrecht? Okay, ziemlich die Mehrheit. Aber warum haltest du für Unrecht? Warum haltest du für Unrecht, dass Frauen nicht diskriminiert werden? Und vielleicht sagst du jetzt, ja, das ist doch ganz klar. Frauen sind Menschen und Menschen haben Recht. Und es ist einfach mal nicht okay, wenn man das Recht von anderen Menschen mit Füßen tritt. Und da bin ich genau gleicher Meinung. Aber woher weißt du das? Woher weißt du das, dass es nicht recht ist? Ganz viele Menschen auf diesem Planet wissen das nicht. Ganz viele Menschen auf diesem Planet haben nicht die westliche Sicht von Menschenrecht, wie du und ich das haben. Was sicher nicht kann sein, ist, dass, weil es eine Mehrheit der Menschen das für recht halten, dass es so ist. Und da wären wir wieder bei diesem Konsensuskriterium, das ich vorher schon erwähnt habe, dass wenn eine Mehrheit der Menschen glaubt, dass etwas wahr ist oder recht ist, dann ist es so. Stell dir vor, 51%, ich mache wieder ein Beispiel, von der Menschheit kommen plötzlich zum Schluss, dass es recht ist, dass man Frauen diskriminiert. Ja, verändert sich dort die Wahrheit plötzlich? Verändert sich dort das Recht plötzlich? Also wir sehen, mit dem Ansatz kommen wir total nicht weiter. Wenn du also beispielsweise glaubst, dass es keinen Gott gibt und wir alle von den Tieren abstammen, Warum soll es denn falsch sein, dass man das Recht von anderen Menschen verletzt? Denkst du, dass eine Katze, die eine Maus frisst, ihre Rechte verletzt? Ja, nein, ziemlich sicher nicht. Aber warum soll es denn nicht okay sein, dass sich Menschen genau gleich verhalten wie die Tierwelt, wenn wir ja aus der Tierwelt aus entstehen? Obwohl, dass wir es manchmal gleich so machen. Warum soll ausgerechnet der Mensch das grosse und einzigartige Recht haben, den einzigartigen Wert und auch die einzigartige Würde haben von der ganzen Schöpfung? Warum glauben Menschen überhaupt an solche moralische Rechte? Ich habe die Frage extrem lang einfach schlicht nicht beantworten können. Und es zeigt doch, dass Menschen nach wie vor starke moralische Überzeugungen haben. Auch wenn wir das vielleicht manchmal gross anzweifeln, wenn wir sehen, was alles passiert auf dieser Welt. Nach wie vor, und da bin ich überzeugt, haben die Menschen ganz starke moralische Überzeugungen. Aber sie haben wie keine sichtbare Basis dafür, warum dass sie gewisse Sachen für Recht und andere für Unrecht halten. Warum dass sie gewisse Sachen als wahr definieren und andere Sachen als unwahr. Es wäre, als würde das moralische Gewissen irgendwo in der Luft schweben, ohne ein Fundament zu haben. Und ich glaube, ich weiss auch, warum das so ist. Ich behaupte, dass alle Menschen wissen, dass es Gott gibt. Aber die Tatsache immer und immer wieder verdrängen. Wir alle haben moralische Gefühle. Wir nennen das auch Gewissen. Wenn wir versucht sind, etwas zu tun, was wir an für sich wissen, dass es nicht gut ist, dann tendieren wir zumindest dazu, dass wir es eben nicht machen. Und tun es dann trotzdem manchmal. Wir glauben auch, dass es Maßstäbe gibt, die außerhalb von unserer Natur existieren. Objektive Maßstäbe, wo wir unser Gewissen daran prüfen können, ob etwas Recht oder Unrecht ist. Aber meine Frage in dem Sinne ist, wenn es keinen Gott gibt, was machen denn die Rechte für Sinn? Was machen die moralischen Maßstäbe für Sinn, wenn das Leben auf dieser Erde einfach die 70, 80 Jahre betrifft und nachher ein grosses schwarzes Loch ist? Wo kommt die ursprüngliche Motivation für solche Rechte überhaupt her? Ich bin überzeugt, dass wir die Menschenrechte und ganz viele von unseren moralischen Vorstellungen in einer Weltanschauung ohne Gott gar nicht begründen können. Und trotzdem wissen wir, dass es es gibt. Und trotzdem wissen wir, dass es unsere Pflichten sind. Und wir wissen auch, dass es gut ist. Aber warum wissen wir das? Ich komme nochmal auf das Prinzip der Natur zurück, wo in der Natur herrscht, nämlich Gewalt vom Starken am Schwachen. Die ganze Natur beruht auf dem, dass der Starke den Schwach frisst. Die Fliege wird von der Spinne gefressen, die Spinne von der Maus, die Maus von der Katze und die Katze von... Lassen wir das... Und trotzdem sind wir irgendwie unweigerlich der Meinung, dass es nicht recht ist, dass ein stärkerer Mensch ein schwächerer diskriminiert oder umbringt. Oder dass eine stärkere Gruppe, eine schwächere Gruppe oder eine Minderheit diskriminiert oder umbringt. Obwohl das Ausüben von Gewalt in der Natur ganz natürlich ist. Warum soll es denn böse sein, wenn das die Menschen ummachen? Schau, es gibt nur eine Basis für das, wenn wir davon ausgehen, dass die Natur in gewisser Weise eben nicht mehr natürlich ist. Wir können die Gebrochenheit von der Natur aber nur dann erklären oder erkennen, wenn wir eingestehen, dass es einen übernatürlichen Maßstab gibt, wo wir unser Handeln können beurteilen oder daran messen. Es muss also irgendein Himmel, ein Gott oder zumindest eine göttliche Ordnung geben, die außerhalb von dieser Natur ist, wo wir unser Gewissen daran messen können. Bist du mit mir einig? Und wenn nicht, darfst du gerne im Anschluss an die Veranstaltung mit mir noch ein bisschen diskutieren. Wenn die Welt von einem Gott vom Frieden, von der Gerechtigkeit und von der Liebe geschaffen worden ist, dann wissen wir, dass Gewalt, Unterdrückung, Diskriminierung und der ganze Hass böse ist. Wenn die Welt eine gefallene und zerbrochene Welt ist, die Heilung und Erlösung braucht, dann erklärt er so die Gewalt und das Chaos, wo wir fast tagtäglich in den Medien zu hören bekommen. Wenn du glaubst, dass die Menschenrechte Realität sind, dann macht es viel, viel mehr Sinn, an einen Gott zu glauben, als daran zu glauben, dass es ihn nicht gibt. Es macht viel, viel mehr Sinn, dass Gott wahr ist, als dass wir davon ausgehen, dass er eben nicht wahr ist und dass alles nur erfunden ist. Und schau, an diesem Punkt drängt sich richtig gehend die Erkenntnis auf, dass mit unserer Welt grundlegend irgendetwas nicht mehr stimmt. In Mexiko bebt er die Erde, in Syrien tobt der Krieg. Der Kim spielt mit der Bombe und was der Trump macht, wissen wir auch irgendwie nicht so genau. In Bondo bricht der Berg weg. Also wir sehen irgendwie, stimmt etwas mit unserer Welt nicht mehr. Oder mit uns. Schau, nach der christlichen Botschaft, nach dem Evangelium, ist das grösste Problem in diesem Innen die Sünde. Und der Begriff ist für dich vielleicht total anstössig und zumutbar in unserer Gesellschaft, wo Recht und Unrecht als etwas Relatives dargestellt wird. Aber es ist ganz oft darum, weil Menschen nicht verstehen, was wir Christen eigentlich mit Sünde meinen. Für viele klingt es so als eine pessimistische Weltanschauung, wo wir Christen unsere moralischen Vorstellungen irgendwie kundtun wollen. Aber wenn wir verstehen, was Gott der Schöpfer, was die Bibel über die Sünde sagt, dann merken wir, dass es nichts mit der pessimistischen Weltanschauung etwas zu tun hat, sondern das Verständnis kann zu einer unglaublichen Quelle von der Hoffnung werden. Für dich und für mich. Schau, Sünde, so wie die Bibel davon redet, ist das Verzweifelte, sich weigern, meine tiefe Identität unabhängig von Gott zu suchen. Was meine ich damit? Jeder Mensch bezieht seine Identität, sein Gefühl, eine eigene Person zu sein, die wertvoll ist, entweder aus einer anderen Person oder aus einer Tätigkeit. Sünde heisst, ich versuche, mein Ego, mein Ich, meine Identität zu finden, ohne dass ich an Gott interessiert bin. Die meisten Menschen verstehen Sünde als eine Art Verstoß gegenüber dem Gebot von Gott. Aber nach der Bibel ist Sünde nicht zuerst das, was wir falsch tun, sondern vielmehr, dass wir die falschen Sachen an die höchste Priorität in unserem Leben setzen. Und darum sagt Gott uns im ersten Gebot, das er den Menschen gegeben hat, hey, bete keine anderen Götter an. Du sollst keinen anderen Gott in deinem Leben haben. Das Bedürfnis, ein Wert zu haben, ist so stark in uns drin, dass wir das, wo unsere Identität und unseren Wert drin gründet, mehr oder weniger anfangen zu vergöttern, anfangen zu arbeiten. Vielleicht suchst du deine Bedeutung, deine Identität in einer Liebesbeziehung. Vielleicht in deinem Job. Vielleicht in einer politischen Partei. Vielleicht in einem Hobby, wo du unglaublich gut bist. Jeder Mensch braucht irgendetwas, um sein Dasein zu rechtfertigen. Und sich gegen die Angst zu wehren, die sich manchmal unter den Menschen breit macht, dass ich eben nichts bedeutet und dass ich es zu nichts werde bringen. Wir versuchen, unser Heil durch unsere beruflichen Leistungen, durch unseren sozialen Status oder unsere Karriere irgendwie hervorzubringen. Und schau, es gibt tausende von Sachen, die du als Basis von deiner Identität machen kannst. Aber in dem Sinne bewegen wir uns immer auf dem Weg der Enttäuschung. Jede Identität, die außerhalb der Beziehung von Gott gegründet ist, ist nicht stabil. Du kannst gegen aussen noch so ein grosses Selbstwertgefühl ausdrücken. Aber wenn dein Götz, deine Tätigkeit oder deine Person, wo du deine Identität daraus beziehst, plötzlich in Gefahr steht, dann wird dein Leben unglaublich durchgeschüttet. Was meine ich damit? Wenn ich meine Identität in dem Sinne beziehe und ergründe, dass ich ein guter Vater bin, meine Kinder gut erziehe und jetzt plötzlich in der Erziehung etwas eben nicht rund läuft oder etwas mit meinen Kindern eben nicht rund läuft, dann wird meine Identität durchgeschüttelt, weil ich das nicht direkt beeinflussen kann, was jetzt da genau passiert. Ganz egal, ob die Götze der Sex ist, das Geld oder ein Machtgefühl oder eine politische Partei, immer, wenn der Götze in Gefahr steht, wird dein Leben durchgeschüttelt. Und deine Identität wird in Brüche gehen. Schau, wir haben im Prinzip nur die Wahl zwischen dem Schöpfergott oder dem Götzendienst. Und wer Gott lügt, der wird sich 100% etwas oder jemand anderes zu seinem Gott machen. Schau, Sünde hat die erste Linie mit Trennung von Gott zu tun. Ich lebe mein Leben, ohne dass mich interessiert, was Gott über mich denkt. Und das hat unglaubliche Konsequenzen für mein persönliches Leben. Weil Recht oder respektive Unrecht in mein Leben unweigerlich wird drin hineinkommen. Weil ich um jeden Preis wird versuchen, meine Götze zu beschützen. Und wenn ein Mitarbeiter in meinem Geschäft plötzlich bevorzugt wird, dann wird meine Identität durchgeschüttelt. Wenn die Frau, die ich vielleicht anhimmle, plötzlich einen anderen hat, dann wird meine Identität durchgeschüttelt. Wenn ich plötzlich Ende Monat nicht ganz so viel Geld heimbringe, wie ich es eigentlich meine, damit ich etwas darstellen kann, dann wird meine Identität durchgeschüttelt. Schau, Sünde hat nicht nur einen Einfluss auf mein persönliches Leben, sondern immer unmittelbare Konsequenzen auf die ganze Gesellschaft. Rassismus, Klassenhass, Sexismus, die ganze Diskriminierung von Minderheiten, das ist nicht eine Folge von Ignoranz oder mangelnder Bildung, sondern schlicht und einfach eine Folge von der Sünde. Und wir hören das nicht gern, weil wir merken, es geht uns an. Es geht mein persönliches Leben an. Jeder hat irgendwie Dreck am Steck. Die einen mehr, die anderen ein weniger. Und schau, ganz vieles von dem, was in der Welt passiert, ist eine Folge von dieser Abnabelung von Gott. Eine Folge von dieser inneren Zerrissenheit, die die Menschen in ihrem Leben, in ihrem Herzen erleben. Und ich kenne es. Ich weiss, was es heisst, wenn das Herz nach Sachen oder nach Menschen schreit. Und wenn wir es dann haben, merken wir, dass es uns nicht wirklich befriedigt. Und es hat unglaubliche Konsequenzen. Wo ich an diesem Punkt bin angekommen in meinem Leben, wo ich eingesehen habe, dass ich nicht wirklich der Mensch war, den ich eigentlich sein wollte, habe ich gedacht, ja komm, jetzt krempeln wir der mal hinter und jetzt geben wir ein bisschen Vollgas und jetzt reissen wir uns ein bisschen zusammen, besser ein Mensch zu sein. Ja, vergiss es. Hey, du kannst dich noch so anstrengen, ein besserer Mensch zu sein. Die Bibel sagt in Römer 6, Vers 23, der Lohn von der Sünde ist der Tod. Die Folge von der Sünde ist der Tod. Wenn du anfängst, in das Sumpfgebiet reinstampfen von der Sünde und du bist bis zum Haus im Sumpf inne, dann ist der Tod vorprogrammiert und du kannst dich nicht sauber aus dem Sumpf rausziehen. Und darum sagt die Bibel, das Geschenk von Gott aber ist ewiges Leben. Die Folge von der Sünde ist der Tod. Wenn Gott Leben ist und du dich vom Leben trennst, dann trennst du dich von der Quelle vom Leben. Und die Folge davon ist, dass ganz, ganz vieles in deinem Leben wird absterben. Es ist ein Tod auf Raten. Und schau, wenn du von Gott getrennt bist, dann spielt es eigentlich gar nicht so eine Rolle, wie anständig dass du lebst. Dann spielt es gar nicht so eine Rolle, wie viele gute Sachen dass du tust. Sondern Wahrheit kommt erst dort in dein Leben, wo du dich mit dem Schöpfer Gott verbindest. Und jetzt sehen wir irgendwie, sind wir in einer Sackgasse. Der Weg endet. Unwahrheit und Unrecht gehört zu jedem, der da inne ist. Bei der einen mehr, bei der einen weniger. Und die Bibel sagt, das endet im Tod. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn wir eingestehen, dass unser Leben, wie wir es leben, aus eigener Kraft, ihrer eigenen Identität, in einer Sackgasse endet, dass Unrecht und Unwahrheit immer wieder unser Herz auffrisst, dann könnte da Jesus die Lösung für unser Problem sein. Wenn das wahr ist, was Jesus sagt, dann haben wir einen echten Lösungsansatz für unser Problem auf dieser Welt. Und das müssen wir ein bisschen genauer anschauen. Jesus sagt, ich bin der Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg. Jesus sagt nicht, ich zeige euch den Weg, ihr müsst dort die nächste Abzweigung nehmen, damit ihr auf den richtigen Weg kommt. Sondern Jesus sagt, ich als Person bin der Weg. Wenn du mich triffst, hast du den Weg getroffen. Und da unterscheidet sich Jesus so gewaltig von allen anderen Religionsgründern, die sagen, das und das musst du machen, damit du eine Begegnung hast mit Gott. Und Jesus sagt, nein, ich bin auf die Welt gekommen, um euch zu suchen, damit ihr Gott könnt kennenlernen. Ich bin der Weg, ich bin's. Du musst gar nicht mehr länger suchen. Jesus beansprucht, die Wahrheit zu sein. Und das ist crazy. Jesus sagt nicht, ich kenne die Wahrheit, sondern er sagt, ich bin die Wahrheit. Und der Anspruch ist seit jeher eine unglaubliche Herausforderung für Menschen, die das Evangelium lesen. Wenn ich mit Menschen, die nicht in die Kirche gehen, nicht an Gott glauben, über diesen Vers rede, ist es meistens der Moment, wo sie das Gespräch abbrechen. Warum? Weil Jesus da eine extrem intolerante Aussage macht. Jesus sagt, hey, es gibt nur einen Weg, der dich wieder zurück zum Vater bringt. Menschen gehören das ihrer Zeit vom Relativismus überhaupt nicht gern. Menschen wollen ihren eigenen Weg suchen. Und Menschen sagen mir auch ganz oft, ja, aber du, das ist nicht dein Ernst. Was ist denn mit allen anderen? Und es gibt doch so viele gute Religionsströmungen. Kann doch nicht sein, dass die alle falsch liegen und du richtig bist. Und Jesus sagt, ja, schau, du kannst dir schon deinen eigenen Weg suchen. Kein Problem. Also mal, du hast schon ein Problem. Aber du musst einfach auch bereit sein, Konsequenzen für diesen Weg zu treffen und zu zahlen. Und Jesus beansprucht, die Wahrheit zu sein. Wie kann ein Mensch überhaupt so etwas behaupten? Und das Dritte, was Jesus behauptet, ist, dass er das Leben ist. Und das ist ein göttlicher Anspruch. Weil nur Gott kann Leben schenken und auch Leben nehmen. Und mit dem sagt Jesus, ich bin Gott. Ich bin nicht nur einfach ein Mensch, sondern ich bin wirklich Gott. Wenn das wahr ist, dann bedeutet das, dass wir Jesus nicht einfach als einen religiösen Lehrer anschauen können, der die Welt um ein paar religiöse Weisheiten bereichert hat. Entweder ist er ein Betrüger gsi, ob Menschen ganz bewusst hat wollen täuschen. Oder er hat eine massiv verzerrte Selbstwahrnehmung gehabt, dass er zwar das Gefühl hatte, er sei Gott, aber in Wirklichkeit ist es auch gar nicht gewesen. Oder aber, er ist wirklich Gott. Lass uns einen Moment Zeit nehmen, um über das nachzudenken. Weil nur wenn wir eine Antwort haben auf die Frage, können wir die Frage beantworten, ob Jesus wirklich die Wahrheit gesagt hat und wirklich Gott ist oder nicht. Und das hat entscheidende Auswirkungen auf unser Leben, auf unsere Begegnungen, die wir werden haben mit Jesus. Entweder war er ein Betrüger, hat eine falsch eine verzerrte Selbstwahrnehmung gehabt, oder aber er war tatsächlich Gott. Was gibt uns also die Sicherheit, dass Jesus wirklich Gott war? Und dass er nicht einfach die Menschen über den Tisch hat wollen ziehen. Lass uns bedenken, dass die ersten Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, durchgängig Juden waren. Und die Juden hatten so ein spirituelles und übernatürliches Verständnis von Gott, dass sie den Namen von Gott nicht einmal getraut auszusprechen, geschweige denn aufzuschreiben. Für die Juden war es schlicht unvorstellbar, dass ein Mensch mit Hängen und Füßen, mit einem Kopf, mit Gefühl, mit Emotionen gleichzeitig auch Gott sein kann. Dass er die volle Gottheit in sich innen tragen kann. Und aufgrund von dem hat die kein Betrüger und nur der leiseste Versuch gewagt, die Menschen davon zu überzeugen, von etwas, was er gewusst hat, das werden sie eh nicht glauben. Stell dir vor, du hockst am Abend ganz allein auf deinem Feierabendbänkchen, vielleicht auf der Terrasse, vielleicht auf der Veranda. Sinnierst du über den Tag, der gerade vergangen ist. Und plötzlich fliegt eine Kuh vorbei. Ja, jetzt gang mal ins Dorf und erzähl das den Leuten. Und versuch sie zu überzeugen, dass Kühe neuerdings fliegen können. kennen, wird ihr glauben. Ja, warum? Weil wir einfach mal das Verständnis haben, dass Könige fliegen können. Verstehst du, etwas so vermessen ist die Vorstellung von den Juden, dass ein Mensch gleichzeitig auch Gott sein kann. Das hat dir niemand geglaubt, wenn du das einfach erzählt hättest. Also bist du mit mir einig, dass wir den Betrüger ausschliessen können? Niemand hätte ihm geglaubt, wenn es nicht noch andere Gründe für das hätte gegeben. Vielleicht sagst du jetzt ja, okay, wenn er kein Betrüger war, wenn er wirklich das Gefühl hatte, dass er Gott ist, sich aber gewaltig überschätzt hat und sich selber getoschen hat, hätte es denn nicht einfach sein können, dass er so ein paar leichtgläubige Männer und Frauen davon hätte ich überzeugen können, dass er Gott ist? Denken wir an die Tatsache, dass keiner von den grossen Religionsführern, Gründer, jeden Anspruch erhoben hat, dass er Gott ist. Ausser so ein paar Führer von kurzlebigen Sekten, die nach ein paar wenigen Jahren und Jahrzehnten wieder verschwunden sind. Warum? Jedem vermeintlichen Gotteskandidat, der von sich behauptet hat, und das hat es übrigens auch zu der Zeit von Jesus gegeben, einige Kaiser nach Jesus haben von sich behauptet, sie seien auch Gottes Sohn. Aber sie haben diesen Anspruch nie in einer gesellschaftlichen Breite und vor allem über Jahrtausende können aufrechterhalten. Warum? Aus einem guten Grund. Es gibt immer genug Menschen, die genug nach sind bei diesen Menschen, die den Anspruch haben und in ihrem Leben ganz natürliche menschliche Mängel feststellen, wie Stolz, wie Überheblichkeit, vielleicht auch Minderwert, Zorn, wo die ganze Illusion wird auffliegen. Schau, wenn ich jetzt vor euch herstehen und sagen, ich bin Gott, dann wäre die Sende meine Frau die Erste, die das Gegenteil beweisen könnte. Ja, warum? Weil sie mich in den eigenen vier Wänden lebt. Sie weiss, mit was ich manchmal zu kämpfen habe, mit welchen Zweifeln, was es mich aufregt und wo ich überhaupt nicht göttlich handle. Was für ein Leben muss also Jesus gelebt haben, dass es ihm gelungen ist, mehr als einen Prozentsatz von psychisch labilen Menschen davon zu überzeugen, dass er der Schöpfer vom Universum ist? Was muss er für eine Persönlichkeit gehabt haben, dass ihm das gelungen ist, wo niemandem anders in der ganzen Menschheitsgeschichte gelungen ist? Nämlich den Anspruch aufrechtzuerhalten, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Schau, die Antwort ist, er muss in der Tat jemand gewesen sein, der ganz Mensch und gleichzeitig auch ganz Gott war. Schau, die einleuchtendste Erklärung für all das ist, dass die Menschen rund um Jesus in seinem Leben wirklich etwas gesehen haben, wo göttlich ist. Und dass er sich eben nicht täuscht über sich selber. Wenn es also Sinn macht, an Gott zu glauben, weil er wahr ist, dann macht es auch total Sinn, an Jesus Christus zu glauben, weil er sein Sohn ist. Weil das, was er hat aufgeschrieben, eben wirklich wahr ist. Und schau, der Jesus ist auf die Welt gekommen, um den Menschen den Weg zu sein, die Wahrheit zu bringen und vor allem zu leben. Und ich möchte euch ein kurzes Video zeigen, wo uns zeigt, was Jesus gemacht hat und vor allem, wie er es gemacht hat. Schau, das Evangelium sagt, dass ich so ein hoffnungsloser Fall bin, dass Jesus für mich hätte müssen sterben. Und dass ich so unglaublich geliebt bin, dass er für mich hätte wollen sterben. Das ist die Botschaft vom Evangelium. Das ist die Botschaft von dem Gott, der selber Mensch geworden ist. Damit du wieder in Beziehung mit dem Vater im Himmel kannst kommen. Was ist deine Reaktion auf Jesus? Schau, es kann nur eine radikale Reaktion sein. Entweder du lehnst Jesus ab als einen Betrüger, als einen, der sich total überschätzt hat. Oder aber du fällst auf deine Knie und betest ihn als Gott an. Eine gemässigte Reaktion ist gar nicht möglich. Wir können nicht einfach sagen, das war eine schöne Botschaft. Ah, das ist hilfreich, das tut mir noch gut. Das wäre schlicht nicht aufrichtig. Wenn er der ist, der er behauptet, dass er ist. Wenn er das da hat, wo er behauptet, dass er da hat, dann ist er viel, viel mehr als einfach nur beeindruckend. Und einfach ein bisschen schön und eine gute Botschaft. Hey, schau, was Jesus uns tatsächlich möchte sagen ist, ihr müsst euch mit diesem unglaublichen Anspruch auseinandersetzen. Wenn ich mich irre, dann bin ich so viel geringer als alle anderen Religionsgründer vor mir und nach mir, die diesen Anspruch nicht erhoben haben, dass sie Gott sind. Aber wenn ich die Wahrheit bin und sage, dann muss die Art und Weise, wie du Gott findest und wie das die letztendliche Wirklichkeit aussieht, allem anderen überlegen sein. Was ich sicher nicht bin, sagt Jesus, ist so wie die anderen. Was ist deine Reaktion auf Jesus? Auf den, der sein Leben hergegeben hat für dein Leben? Wir werden jetzt ein kurzes Lied hören. Und ich möchte dir zwei Fragen stellen. Wie reagierst du auf die Botschaft? Und möchtest du ihm nachfolgen? Und dann möchte ich dir nach dem Lied ganz kurz erklären, wie das passieren kann. Bis gut. Glaub nicht an Jesus Christus, weil es relevant ist für dein Leben. Und glaub auch nicht an Jesus Christus, weil es praktisch ist für dein Leben. Glaub an Jesus Christus, weil es wahr ist. Weil wenn es nicht wahr ist, dann ist es am Schluss auch nicht relevant und schon gar nicht praktisch. Wenn der Glaube an Jesus Christus wahr ist, dann ist der christliche Glaube nicht einfach eine Ansammlung von vernünftigen Lebensprinzipien, die man zuerst anerkennen muss, sondern es ist eine persönliche Beziehung, wo man sich darauf einlassen muss. Wenn du also die Möglichkeit lässt, gelten, dass Jesus wirklich Gott ist, dass er auf die Welt gekommen ist und für deine Sünden am Kreuz gestorben ist, damit du wieder mit Gott kannst versöhnt sein, damit Kraft in dein Leben reinkommen kann, damit du Vergebung und vor allem ewiges Leben kannst überkommen. Warum ziehst du nicht mal in Erwägung, ihn einfach in dein Leben einzuladen? Zu kapitulieren und sagen, okay, Jesus, ich verstehe vielleicht noch ganz, ganz wenig von dir und von dem, wo du wirklich bist. Aber ich möchte dich kennenlernen. Die Bibel sagt, alle die, die in ihr Leben aufnehmen, denen gibt es das Recht, Gottes Kind zu sein. Und heute Abend besteht die Möglichkeit, dass du Jesus in dein Leben kannst aufnehmen. Vielleicht habt ihr schon gesehen, dass da am Rand ganz sympathische Männer und Frauen stehen. Die haben heute Abend nichts anderes zu tun, als dir helfen, Jesus in dein Leben einzuladen. Sie werden dir keine peinlichen Fragen stellen. Du wirst schon nur so viel müssen erzählen, wie du wirklich willst. Aber es sind alles Männer und Frauen, die genau die Entscheidung schon mal getroffen haben. Wo irgendwann in ihrem Leben zum Punkt gekommen, wo sie kapituliert haben und gesagt haben, ja, Jesus, ich bekenne, dass ich mein Leben bis jetzt ohne dich gelebt habe. Ich bekenne dir meine Schuld. So fängt Jesus aufnehmen an, dass ich kapituliere und sage, Jesus, ich möchte mein Leben nicht mehr länger selber leben. Ich möchte nicht mehr länger mein eigener Herr sein in meinem Leben. Ich möchte nicht länger mein Heil in materiellen und vergänglichen Sachen suchen. Ich möchte, dass du von jetzt an der Erlöser bist in meinem Leben. Ich habe satt, nach dieser Identität zu suchen, wo immer irgendwie wieder zerbricht. Schau, es hat eine Schuld gegeben, die bezahlt werden musste. Und Gott hat die für dich bezahlt. Es hat eine Strafe gegeben, die entgeltet werden musste. Und Jesus hat die auf sich genommen. die, die dir und mir hätte gegolten. Und in dem Moment, wo du Gott die Sünde bekennst, vergibt er dir deine Schuld und reinigt dein Leben von aller Ungerechtigkeit, von allem Unrecht, das dir da ist worden und wo du da hast. Er reinigt dich von aller Unwahrheit, die in dein Leben hineingekommen ist und gibt dir eine komplett neue Identität. Eine Identität, die nicht mehr auf menschliche Sachen gegründet ist, sondern auf dem himmlischen Vater, der dich geschaffen hat. Solange dass mir niemand einen besseren Standpunkt geben kann als der, den ich habe, im Glauben an Jesus Christus, bin ich nicht bereit, den Standpunkt zu verlassen. Und ich werde auf diesem Standpunkt bleiben. Weil ich eine neue Identität in Jesus Christus gefunden habe. Und schau, heute Abend lässt dich Jesus ein. Der Vater im Himmel lässt dich ein, sein Kind zu werden. Damit du eine neue Identität bekommst. Und eine ganz neue Perspektive für dein Leben. Brich doch heute Abend einfach mal das Eis mit Jesus. Fang an mit ihm zu reden. Lass ihn ein in dein Leben. Die Sachen, die du verstehst, kannst du mit ihm besprechen, aber auch all die Sachen, die du überhaupt nicht verstehst. Schau, er ist der dein Leben in eine gute Bahn wird bringen. Aber noch viel, viel mehr als das. Wenn du ihn in dein Leben aufnimmst, kommt er mit seiner göttlichen Kraft in dein Leben hinein. Und es ist die gleiche Kraft, wie der Vater im Himmel Jesus von der Toten hat erwecken. Ist das nicht gewaltig? Und weißt du, als ich das gehört habe, habe ich gesagt, hey, ich bin so blöd, dass ich so auf meine eigene Kraft gezählt habe. Wenn Gott mir ein Geschenk macht, machen von seiner eigenen Kraft. Lass uns einen Moment die Augen zumachen. Heute Abend kannst du Jesus in dein Leben einladen. Und ich glaube, dass du jetzt genau weißt, ob du das sollst tun oder nicht. Du weißt genau, wie es in deinem Herz aussieht. Du weißt genau, was im Argen liegt mit deinem Herz. Und heute Abend kannst du Jesus in dein Leben aufnehmen und Frieden und Vergebung bekommen. Möchtest du das tun?